Predige heute über Jesaja, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, da wird der Berg mit dem Haus des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und die Hügel überragen. Und alle Völker werden zu ihm hinströmen, und viele Nationen werden sich aufmachen und sprechen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zu dem Haus des Gottes Jakobs, dass er uns seine Wege lehre und wir wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird die Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Völkern und Weisung geben vielen Nationen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakobs, auf, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ja, die Frage ist, wie kommt Frieden in die Welt? Wir freuen uns, dass wir schon 66 Jahre ohne Krieg leben hier in Deutschland. So etwas Langes gab es noch nie, aber wir haben gerade gestern gefeiert oder nicht gefeiert, gedacht, des 50. Tages des Mauerbaus in Berlin. Damals, als diese Mauer gebaut wurde, am 13. August 1961, war ich gerade in Jerusalem. Das war so eine christliche Arbeitstruppe, wo wir zusammen waren. Und da konnten wir uns damals schon so eine Mauer anschauen, die quer durch die Stadt geht. Oben saßen die Leute mit Maschinengewehren oder Maschinenpistolen drauf. Und wir hatten viele Berliner in unserer Gruppe, die hatten natürlich Angst, ob sie wieder nach Hause kommen. Man wusste ja nicht, welche Bedeutung diese Mauer haben würde. Ja, sie kamen nach Hause, diese Mauer in Jerusalem wurde dann bald abgerissen. Nach dem Sechstagekrieg wurde die entfernt. Aber inzwischen gibt es wieder eine neue Mauer in Israel. Ja, das erinnert so ein bisschen an die Auseinandersetzung. Es gibt ja nicht nur einen heißen, sondern auch einen kalten Krieg. Ja, wie kommt Frieden in die Welt? Vielleicht durch eine Schutzmacht, so wie Amerika, aber die ist selber in zwei Kriege verwickelt und weiß nicht, wie sie da herauskommt. Oder durch die UNO mit ihren Organisationen. Ein bekannter Journalist sagte mal über die UNO, es ist die institutionalisierte Unfähigkeit. Das war der Peter Schollatour, also ein bekannter Mann, der dieses Urteil wagte. Ja, oder ist es die Friedensbewegung, durch die Frieden kommt? Ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich das Symbol der Friedensbewegung, dieses Peace-Zeichen. Da ist ja in der Mitte so ein Strich, der nach unten führt und dann so zwei abwinkelnde Striche. Wenn ich das Ganze mal umdrehen würde und ich stehe hier und erhebe die Arme, dann haben Sie in der Mitte einen Strich, das ist mein Körper. Und die erhobenen Arme zum Gebet, das sind meine Hände. Und wenn Sie das Ganze jetzt auf den Kopf stellen, dann wird eben nicht die obere Macht angebetet, sondern die untere. Ob das dann ein gutes Symbol für die Friedensbewegung ist, eine andere Frage. Schön war auf jeden Fall, als die Mauer fiel, dass sie gewaltfrei fiel, mit Liedern, mit Gebeten, mit Kerzen, mit vielen, die glaubten und sich bei Gott investierten. Wobei es natürlich interessant ist auch, viele Menschen haben Gott erlebt in ihrem Leben, aber das heißt noch lange nicht, dass sie mit Gott leben. Ja, sie haben Gott erlebt an irgendeiner Stelle und sagen, das war Gott, aber das heißt noch lange nicht, dass sie mit Gott leben. Nachdem die Mauer gefallen war, sind die Kirchen wieder leer, zumindest an vielen Orten. Wir haben das Ziel erreicht. Ja, wie sieht es aus hier in diesem prophetischen Text? Geht es um den Berg des Herrn und der sitzt in Jerusalem. Der sei höher als alle anderen Berge der Welt. Wenn man in Jerusalem war, weiß, Jerusalem ist ungefähr 800 Meter hoch. Allein in Deutschland gibt es ja viel höhere Berge. Aber in der Bibel ist ein Berg auch ein Symbol für eine Macht. Ja, es sollen wohl Hügel dahinfallen und Berge weichen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Ein Berg oder ein Hügel ist auch ein Bild für eine Macht. Und da ist eben die Macht Gottes größer als alle anderen Mächte, daher dieser Berg höher als alle anderen. Die Rede ist, soweit ich das verstehe, von dem sogenannten tausendjährigen Friedensreich, das der Messias auf dieser Erde gründen wird. Also ein zeitversetzt riesiger Sprung für uns. Und vorher, wenn ich die Bibel recht verstehe, vor diesem Friedensreich gibt es allerdings verschiedene Katastrophen auf der Erde. Wer die Offenbarung einmal liest, da steht in Kapitel 6, Vers 17, dass gekommen sei der Tag seines Zorns. Zorn in der Bibel ist immer ein Ausdruck für Gericht Gottes. Und die Bibel spricht davon, dass da ein Antichrist kommt, das heißt ein politischer und religiöser Führer, der die ganze Welt einen wird mit seinen Ideen. Und er wird vorübergehend Frieden bringen, was es noch nie gab. Frieden für die ganze Erde wird er bringen. Jesus sagte mal, ich bin im Namen des Vaters gekommen und ihr habt mich nicht angenommen. Wenn ein anderer im eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Steht in Johannes 5, Vers 43, das ist ein Hinweis auf diesen anderen, der einmal kommen wird in seinem eigenen Namen. Und er wird dann angenommen, offensichtlich von der ganzen Welt oder weitgehend von der ganzen Welt. Aber in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 steht, wenn sie sagen werden, es ist Friede und Sicherheit, kommt plötzliches Verderben über sie. Das heißt, dieser Friede, den er bringt, das ist so, wie wenn sie auf einen rostigen Untergrund mit dem Lack oben drüber gehen, dann sieht es lackiert aus, aber die Rostbeulen kommen von unten und sprengen das Ganze wieder auseinander. Das heißt, dieser Friede ist nur aufgesetzt und platzt bald auseinander. Ja, wenn dieses Friedensreich kommt mit diesem Messias, tausendjähriges Reich, war ja auch mal in Deutschland eine Vokabel, dauerte allerdings nur 12 Jahre. Auch da ging es um einen gottgesandten Messias, den man mit dem Bezeichnung Heil grüßen konnte. Da wurde also vieles abgekupfert aus der Bibel, allerdings mit einem anderen Geist gefüllt. Ja, hier steht dann von diesem Messias etwas sehr Schönes und von dem, was er tut. In Jesaja 25, Vers 7 steht und Vers 8, vernichten wird er auf diesem Berg die Hülle, von der alle Nationen umhüllt sind und die Decke, die über alle Völker gedeckt ist. Vernichten wird er den Tod auf ewig. Das heißt, heute gibt's zwar die Weltreligion der Christen, das ist immer noch die größte Religion. Das heißt aber nicht, dass all die Leute auch wirklich gläubig sind und auch nicht, dass die Welt begeistert ist von Christus. Aber was dann geschieht, ist, dass sie ihn alle erkennen, weil die Decke weg ist. Sozusagen, die Sicht ist jetzt frei. Wir hatten ja gerade das Lied gesungen, Jesus, wir sehen auf dich. Sie können ihn jetzt sehen und verstehen. Und damit verbunden ist noch etwas anderes Schönes, was in Hesekiel steht, Kapitel 36, Vers 26 und 27. Da heißt es, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Leib herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Meinen Geist werde ich in euer Inneres legen und machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gesetze getreulich erfüllt. Das heißt, es gibt nicht nur einen neuen Blick, sondern auch ein neues Herz. Zunächst mal für das Volk Israel, dann sicher aber auch für alle, die, wie es hier heißt, sich aufmachen, um zu diesem Berg zu gehen und dort Weisung zu empfangen. Dass dieser Messias einmal Weltbedeutung haben würde, steht schon oft im Alten Testament. Eine Stelle kennen Sie vielleicht aus Jesaja 9, Vers 6 und 7. Ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren. Und dann heißt es, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und später heißt es, und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron David. Da würde also ein Messias kommen, der die Herrschaft übernimmt und Frieden stiftet. Ja, eine schöne Aussage. Jesaja 11, ab Vers 6, ist sogar die Rede davon, dass dieser Friede in das Tierreich kommt, dass der Wolf und das Lamm zusammen sein können und ähnliche merkwürdige Konstellationen, die uns ganz fremd sind. Aber der Friede Gottes ist nicht nur für Menschen, sondern auch in diesem Tierreich. Ja, das ist schön. Von diesem Messias heißt es nochmal in Jesaja 49, Vers 6, über seine Weltbedeutung. Da heißt es, zu wenig ist es, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Geretteten Israels zurückzuführen. Ich will dich zum Licht der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Also auch da schon ein Hinweis, dieser Messias würde Bedeutung für die ganze Welt gewinnen. Und so käme der Segen Abrahams, der ja auch für die ganze Welt da ist, 1. Mose 12, Vers 3, auf die Erde. Ja, dann kommt diese schöne Aussage, dass die Leute ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden sollen und ihre Spieße zu Rebmessern. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass vor der UNO in New York eine Skulptur steht. Da steht ein kräftiger Mann, der aus einem Schwert eine Pflugschar schmiedet. Also genau das, was hier steht. Wissen Sie auch, wer die Skulptur gespendet hat? Es war Russland unter den Kommunisten. Wenn man sich vorstellt, dass allein Stalin 20 Millionen umgebracht hat im eigenen Land, ist das natürlich schon eine historische Merkwürdigkeit, wenn ausgerechnet solch ein Land solch eine Skulptur spendet. Was auch immer das bedeuten mag. Ja, Schwerter zu Pflugscharen. Interessant ist, in Joel 3, Vers 10 steht genau das Gegenteil. Da steht, dass sie Pflugscharen zu Schwertern schmieden sollen und Rebmesser zu Spießen. Die Bibel widerspricht sich nicht, soweit ich sie kenne, sondern es ist immer die Frage, wie man die Dinge einordnet. Und ich denke, auch in der Bibel muss man die Dinge richtig einordnen, auch in die richtige Zeit. Schwerter zu Pflugscharen schmieden gehört, soweit ich das verstehe, in das tausendjährige Friedensreich, wo es keinen Krieg mehr gibt. Wenn heute ein Staat seine Schwerter in Pflugscharen schmieden würde, hätte er nichts mehr zu sagen, weil wir heute in einer anderen Zeit leben, ist meine Meinung. Ja, Pflugscharen zu Schwertern schmieden, also das Gegenteil, ist vielleicht die Zeit vor diesem tausendjährigen Reich, wo es ja auf der Erde drunter und drüber geht und ein Volk gegen das andere kämpfen wird. Eine Aussage der Bibel. Ja, interessant, wir leben also nicht in dem tausendjährigen Reich, aber von Jerusalem geht Weisung aus, auch als Jesus dort lebte und dann starb und wieder auferstand, hat er dort zum Beispiel den Missionsbefehl gegeben, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Und später sagt er seinen Jüngern, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie Kraft aus der Höhe empfingen und dann würden sie seine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Also auch eine Botschaft, die überall gilt. Und das Ziel dieser Botschaft, Epheser 3, Vers 17, heißt es, Christus wohne in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, das Ziel dieser Botschaft, die von Jerusalem ausgeht, ist Christus in uns. Christus ist heute eine lebende Geistperson, die unser Leben erfüllen kann. Ja, diese Weisung geht durch Gottes Wort aus. Die Bibel ist heute in über 1600 Sprachen übersetzt, zumindest teilweise. Auch in Länder, in die kein Missionar hineinkommen wird, dringen Rundfunkprogramme vor. Das Internet kann das Evangelium ausstrahlen und hat eine große Wirkung. Ja, wir persönlich müssen nicht nach Jerusalem pilgern, um dort diesem Friedenskönig zu begegnen, sondern ich kann mit ihm sprechen im Gebet, gerade jetzt. Oder vielleicht hat es vorhin mancher getan. Und das ist schön zu wissen, da ist ein Direktkontakt möglich. Epheser 2, Vers 14 heißt es, er ist unser Friede. Interessant ist, in der Bibel ist Friede nicht das, was ich schaffe, sondern Friede ist ein Geschenk. Das, was Gott mir schenkt. Er ist unser Friede. Wenn ich Christus annehme, empfange ich Frieden. Johannes 14, Vers 27 sagt er, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht. Ja, und dann als Frucht unseres Glaubens, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Ja, ist sicher schön zu wissen, da kommt etwas ganz Positives auch nach außen, in die Umwelt hinein. Ja, welche Auswirkung hat es, wenn jemand diesen Frieden empfängt, wenn er Christus empfängt in seinem Leben, dann gilt für ihn auch das, was hier steht, dass er seine Schwerter in Pflugscharen umschmieden sollte. Jetzt können Sie natürlich sagen, ich bin ja überhaupt nicht bewaffnet, habe keine Pistole, kein gefährliches Messer zu Hause. Das stimmt nicht ganz. Jeder hat eine gefährliche Waffe, das ist zum Beispiel seine Zunge. Und die Frage ist, mit welchen Waffen kämpfen wir? Ich will ja mal ein paar aufzählen, vielleicht können Sie noch ein paar neue sich überlegen. Also eine Waffe, gefährliche Waffe kann sein, zu schreien. In wie vielen Familien wird geschrien? wenn die Leute angeschrien. Das Gegenteil kann auch der Fall sein. Schweigen ist eine ganz gefährliche Waffe. Oder der Entzug von Zuwendung. Jemand einfach stehen lassen. Ich habe im Moment nichts für ihn übrig. Eine Waffe, die vielleicht mehr Frauen einsetzen, sind Tränen, um irgendetwas zu erreichen. Natürlich auch Kinder, um ihren Willen durchzusetzen. Aber da kann man das noch verstehen. Ja, Lügen, eine ganz gefährliche Lügen, eine ganz gefährliche Waffe. Andere manipulieren. Das heißt, so an den Fäden hinter den Kulissen ziehen, damit sie das tun, was ich will. Geschieht gerade auch in der Familie oft mit sogenannten Schuldgefühlen. Du bist doch verpflichtet, dies oder jenes für mich zu tun, denn ich habe doch so viel für dich getan und so weiter und so weiter. Mit Geld kann man sehr viel bewegen. Ja, auch die eigene Schönheit, soweit man sie denn hat, kann man einsetzen, um irgendwo Eindruck zu schinden oder Vorteile zu gewinnen oder die eigene Bildung. Ja, interessant, solche Waffen umschmieden. Statt zu schreien und schlecht zu reden, könnte man ja auch mal überlegen, einen anderen zu loben. Jetzt nicht mitten im Streit, aber einfach persönlich sich eben zuwenden. Statt schweigen könnte man ja auch über die Dinge reden, um die es da geht. Statt jemand die Zuwendung zu entziehen, könnte man sie ja ihm auch geben. Vielleicht würde man dadurch für beide viel mehr erreichen als durch den Entzug. Ja gut, mit Tränen, die können natürlich auch manchmal berechtigt sein, das ist klar. Lügen sollten nicht mehr zum persönlichen Umfeld gehören, sondern die Wahrheit. Statt manipulieren könnte man mit Leuten ja auch reden über das, was geschehen könnte oder sollte. Geld kann man ja auch zum Spenden einsetzen und Gutes damit wirken oder eben sachlich damit umgehen. Ja, Schönheit, dafür kann man Gott danken, wenn es so ist, und ihn loben und über Bildung auch und sie auch einsetzen in dem Umfeld. Ja, wenn wir umrüsten, ist das Ziel Gottes, dass wir Christus ähnlich werden. Vom Wesen her steht in Römer 8, Vers 29, da heißt es, welche er im Vorhinein ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein oder zu werden, je nach Übersetzung. Ja, in der Bibel, im Neuen Testament steht ganz oft, legt ab allen Neid, alle Bosheit, alle Eifersucht, alle Unreinheit. Das sind eigentlich all diese Dinge, die nicht dem Frieden dienen, sondern dem Unfrieden. Und die sollen wir ablegen, um dann anzuziehen, Barmherzigkeit, Liebe, Geduld und Ähnliches. Eine gute Waffenrüstung wird uns in Epheser 6, Vers 10 angeboten, wo es heißt, werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann wird so eine Waffenrüstung beschrieben mit dem Helm des Heils. Das heißt, gute Gedanken zu haben, Glaubensgewissheit zu haben, ein Panzer der Gerechtigkeit, zu wissen, ich bin in Gottes Augen gerecht, das heißt, ich bin angenommen bei ihm, an den Füßen Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Ich lasse mich von Gott einsetzen. Und dann gibt es den Schild des Glaubens, mit dem wir unangenehme Dinge abwehren können. Und als einzige Angriffswaffe das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Ich behaupte immer, dass die meisten Feinde in unserem Leben nicht von außen kommen, sondern von innen, in Form unserer Gedanken. Dass da Ängste sind, Sorgen, Unreinheit, Hochmut und was auch immer. Und diese Feinde, die kann man nicht mit irgendwas besiegen, aber mit dem Wort Gottes. Wenn zum Beispiel Angst da ist, könnte ja sein, dass einem so ein schöner Vers einfällt, wie aus dem Johannesevangelium, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder zu den Sorgen, Philipper 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allem lasse dem Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und so kann man mit diesem Wort Gottes diese Feinde besiegen und wieder Frieden im Herzen gewinnen. Ja, noch ein paar Beispiele über Frieden. Ein Beispiel, ich weiß nicht, wer das Buch kennt, von einem Halleluja-Man, einem chinesischen Christen, der Leiter von Hauskirchen wurde, dann oft im Gefängnis saß. Je nachdem, wo man in China lebt, kann das ja akzeptiert werden oder oft auch nicht. Und dort im Gefängnis wurde dann, er war in nicht einer Einzelzelle, sondern da waren viele Leute drin, auch viele Christen. Und dann wurde ihnen ein ganz gewalttätiger Schwerverbrecher da hineingeschoben. um ihn zu ärgern. Der hatte nicht mehr lange zu leben, war schon zum Tode verurteilt, also der hatte nichts zu verlieren. Aber der war auch sehr rabiat, dieser Gewaltverbrecher. Aber als er in der Zelle war, wurde er immer ruhiger. Und schließlich hat er diesen Frieden Gottes kennengelernt. Und kurz vor seiner Hinrichtung haben sie ihn noch mit so einem Wasserglas im Bad getauft, ehe er dann hingerichtet wurde. Und das Personal hat sich natürlich gewundert. Sie wollten eigentlich ja ihn ärgern mit diesem Verbrecher und haben jetzt festgestellt, nicht er hat sich verändert, sondern der Verbrecher hat sich verändert. Und dann haben sie ihm später weitere Verbrecher da reingelegt, aber nicht mehr, um ihn zu ärgern, sondern weil sie feststellen, diese Zelle hat einen solch tollen Einfluss auf diese Leute, dass sie alle irgendwie ruhiger werden. Ja, ein Beispiel aus Obertshausen, etwas kleiner gestrickt, habe ich eine ältere, sehr nette Dame beerdigt, die ich auch viele Jahre schon kannte, eine gläubige Frau. Und dann fragte ich ihren Sohn, was würden Sie denn so an Ihrer Mutter hervorheben? Und statt dass der Sohn antwortete, antwortete sofort die Schwiegertochter und sagte, wenn ich mal ganz unruhig bin, dann bin ich ein paar Straßen darüber gegangen, habe mich zu deiner Mutter gesetzt und dann hatte ich wieder Frieden. Ja, ein tolles Zeugnis von einer gläubigen Frau. Ich war mal in einem Gremium tätig, wo ich eigentlich wenig zu sagen hatte, auch wenig gesagt habe und wollte dann da irgendwo auch mal austreten, sage ich, werde hier sowieso eigentlich nicht gebraucht. Und dann sagte der Leiter doch, wenn Sie da sind, geht es hier viel ruhiger zu. Fand ich nicht schlecht. Einige von uns kennen die Klostermühle, das ist so ein christliches Jugendzentrum. Und ich denke an ein Mädchen, die da zum Glauben kam, an Jesus so als Teenager. Und dann ihren Vater dahin geschleppt hat. Der Vater war aktiver Alkoholiker und hatte da schon seine Probleme, war abends immer zu regelmäßig. Aber der Tochter zuliebe hat er sich dahin schleppen lassen. Ich kenne auch den Vater. Und der Vater sagte, schon als ich das Gelände betrat, spürte ich Frieden. Fand ich toll, der hatte mit keinem gesprochen, keine Lieder gehört, keine Gebete. Allein, dass er auf dem Gelände war, spürte ich Frieden. Das heißt nicht, dass er da jetzt gleich spontan zum Glauben kam. Es ging mit ihm dann erst noch ziemlich stark bergab, bis er dann wirklich Jesus kennenlernte und heute als Architekt für dieses Jugendzentrum arbeitet und viel Gutes tut. Ja, Frieden entsteht durch den Friedenskönig, das ist Jesus, es ist ein Geschenk. Die Völker wollten dorthin ziehen, um das kennenzulernen, aber auch Wegweisung empfangen durch diesen Friedenskönig. Und die Wegweisung geschieht immer durch Gottes Wort. Ich nehme an, dass Sie da ein paar Verse kennen, den einen Vers kennen wahrscheinlich die meisten. Über Wegweisung, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wobei es immer ein Scherz ist, wenn man das anders betont. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dann klingt's ganz anders, aber es geht ja darum, dass er es wirklich gut macht. Und dann ist die Frage, wo erfahren Sie Führung Gottes in Ihrem Leben? Wo kommt diese Führung an, die ja oft durch das Wort Gottes vermittelt wird? Psalm 32, Vers 8, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, das ist ein enger Kontakt vorausgesetzt, ohne Worte sogar in dem Fall zu spüren, wie Gott das Leben gestaltet. Und es wäre interessant, vielleicht auch mal auszutauschen, wo habe ich das erfahren? In der Bezug auf Partnerschaft oder Wohnung oder Arbeitsplatz oder Vergebung oder Bewahrung in irgendeinem Unglück oder auch durch Hilfe in schweren Zeiten. Das ist ja auch Führung Gottes. Ja, worum es hier geht? Es geht um einen Friedenskönig, der ein Friedensreich aufrichtet, was noch kommt. Aber er kann es auch schon in uns aufrichten und uns dadurch bewusst oder unbewusst zu Friedensbringern und Stiftern machen. Zur Ehre Gottes. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieser Friede bist, der in unser Herz einzieht, nicht als Sache oder Zustand, sondern als Person. Danke, dass du dieser Herr bist und schenke, dass unser Leben von dir erfüllt wird und auch zum Segen ist für andere. Amen.